Auf geht's, Iver Deppert. Es ist Montag, der 29.06.2026. Ich bin Benjamin Golmer, hier ist der Buster Wochenstart.
Mein Name ist Marcel Joppa. Ein herzliches Hallo auch von mir. Ein wenig Mitgefühl für alle, die im Dachgeschoss leben. Aber von uns gibt's natürlich auch einen kühlen Kopf zum Wochenstart.
Ja, ja, dieser Witz, den ich neulich gemacht habe über Veganer, den kann man ja auch wunderbar variieren auf Dachgeschossbewohner. Woran erkennt man einen Dachgeschossbewohner? Er sagt es dir. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ja etwa 2 Jahre im Dachgeschoss gewohnt und ich habe nur noch ein Thema gehabt. Dachgeschoss.
Natürlich, ja klar. Also ich lebe ja tatsächlich auch im Dachgeschoss, aber glücklicherweise ist das so gut isoliert, dass es zumindest auch immer mal wieder kühler war als draußen. Das ist aber bei 40 Grad oder so auch kein Wunder. Aber ohne Klimaanlage, das wäre schön. Ohne Ventilator geht's nicht.
Das ist auch wirklich das Einzige, was mir noch irgendwie gute Laune macht an diesem Hitzesommer. Zu wissen, dass da, wo ich ausgezogen bin, in dem Dachgeschoss, jetzt eine junge Familie mit Säuglingen wohnt.
Es geht anderen schlechter.
Es ist ganz wichtig, dass es anderen schlechter geht. Und wenn meine Laune dann noch nicht gut ist, stelle ich mir vor, wie es gerade ist, in Venezuela unter Trümmern begraben zu liegen. Ja, Leute, so ist das hier. Ja, wir überschreiten heute mal wieder alle Grenzen des guten Geschmacks.
Ach was.
Dieser Venezuela-Witz, der ist mir gerade spontan gekommen, wie sowieso alles heute spontan sein wird. Da rekurriere ich auf einen Bericht in den Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube in der ARD war es. Da wurde es so ein bisschen insinuiert, also Leute, hier ist vielleicht heiß, das ist vielleicht alles ganz schlimm, aber stellt euch mal vor, ihr wärt in Venezuela, dann wäre es noch schlimmer. Und ich wollte jetzt antworten, recht habt ihr.
Ja, aber gleichzeitig geht mir auch diese Berichterstattung völlig auf den Keks. Also es gibt ja wirklich keine Nachrichtensendung der vergangenen Tage, die nicht mit Hitze, Klima und die ersten 4 Artikel darüber sind. Und natürlich immer wieder die jährlich, egal bei welcher Temperatur, hergenommenen Badeunfälle. Dann hast du natürlich Hitzegewitter und Bahnen, die natürlich stehen bleiben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich befinde mich so, kennst du hier, täglich grüßt das Murmeltier. Und wieder drückst du auf den Wecker und wieder kommen Hitzetote. Drückst auf den Wecker und wieder kommt der Lauterbach. Drückst auf den Wecker und bitte trinken, trinken, trinken. Das
trinken,
geht mir echt.
Oh. Auch auf die Älteren achten. Die.
Aber Herr Joppa, du stehst doch selber im Gang. Ist immer dasselbe mit dir. Du stehst doch selber im Gang. Jetzt, wir reden doch jetzt auch über Hitze, Hitze,
ich
Hitze.
Möchte das nicht.
Was gibt's denn noch für ein anderes Thema? Es ist doch das Entscheidende. Ich weiß auch nicht, ob wir einen anderen Dreh bekommen, aber erstmal zu Beginn unserer Sendung und am Ende ganz wichtig die Hitzewarnhinweise der ARD.
Trinken, auch auf die Älteren achten, die Kranken und auch die Kinder, die die Hitze nicht so gut vertragen, leicht essen, möglichst natürlich in kühlen Räumen sich aufhalten, im Schatten und in der Nacht dafür sorgen, dass man möglichst kühl bleibt.
Ja, mach doch mal. Bleib also. Doch mal schön kühl. Übrigens, Lauterbach, wo ich ihn gerade erwähnt habe, hat ja jetzt für einen Shitstorm sogar in den eigenen Reihen gesorgt, weil er sich explizit für Klimaanlagen ausgesprochen hat. Also jetzt nicht Klimaanlage für dich und mich unbedingt, aber für Klimaanlagen in Seniorenheimen, Krankenhäusern etc. Ja, das ist vielleicht das erste Mal etwas, wo ich sage, ach Herr Lauterbach, da liegen Sie gar nicht so weit entfernt von mir. Ich hätte auch gerne eine. Wo sind denn da die staatlichen Subventionen? Wärmepumpe brauche ich gerade nicht.
Ja, da ist er dann auch wirklich auf einer Linie mit diesem Intensivmediziner Janssens. Und den kennen wir ja auch aus der Corona-Zeit. Das ist dieser Mann, der sah wirklich aus, also schöner als George Clooney, weißt du, was ich meine? Der sah so gut aus, so ein richtiger Gott in Weiß. Also graues Haar und so stellst du dir die Visite vor.
Ich kenne den noch. Ja, ja, der war durch alle Medien gejagt,
richtig. Ja, der wird jetzt wieder durch alle Medien gejagt.
Ach was.
Uwe Janssens, ich habe ihn jetzt wieder gesehen zum Thema Klima und überraschenderweise ist er jetzt ebenfalls auf einer Linie mit Professor Dr. Karl Lauterbach, denn auch er sagt, oh mein Gott, Hitze, 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 und er sagt genau das, was du gerade gesagt hast, wir brauchen jetzt sehr viel Geld für die Klimatisierung von Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern.
Wir benötigen eigentlich, um die Krankenhäuser resilient zu machen, ca. 21 bis 30 Milliarden Euro und die werden von den Ländern einfach nicht bereitgestellt. Auf der anderen Seite heißt es sparen, die Krankenhäuser können das selber nicht übernehmen.
Ja, Herr Janssens, einfach nicht bereitgestellt. Was fällt denn Ländern eigentlich ein? Da geben sie das Geld einfach nicht. Da sitzen die auf den fetten Milliarden. Der regierende Bürgermeister von Berlin, der hat sich schon einen goldenen Tennisplatz gebaut. Mhm. Ja genau, richtig, Herr Janssen, so ist es nämlich. Mhm. Was, sag mal, was ist denn los mit den Leuten?
Könnte mir bitte auch jemand eine Milliarde bereitstellen?
Ey, wir haben ja nicht mal genug Geld, um einen Feuerwehrschlauch auf die Straße zu legen und ein bisschen Wasser zu spritzen, ja? Hey, in Leipzig, weißt du, diese Vernebelung, das ist ja so eine neue Geschichte. Man vernebelt jetzt Wasser, dann kannst du durch den Nebel durchlaufen, mhm, und außerdem wird das Klima in der umliegenden Zone von, was weiß ich, 30 Quadratmetern wirkt irgendwie total angenehm, ja? Ah, ja. Schöne Geschichte gibt's in Köln, gibt's in Paris, gibt's überall, aber nicht in Leipzig. Und dann sagen sie, nee, wir können das nicht vernebeln, weil unser Wasser ist so kalkhaltig. Und ich denke mir immer so, ja, die Deutschen, sie finden immer einen Grund, warum sie etwas nicht können, aber was sie überhaupt nicht finden, sind Gründe, warum sie etwas können. Ja. Warum? Warum kann Leipzig das Wasser nicht vernebeln?
Nee, also, ich stelle mir gerade vor, weißt du, da kommt dann irgendwie, kommst du schwitzend und dann ist die Feuerwehr da und denkst dir, boah geil, die machen jetzt hier den Wasserschlauch auf und dann sagen die, nee, das geht nicht, das Wasser ist zu kalkhaltig. Und dann sagst du, nee, stimmt, oh Gott, das wäre ja schrecklich, wenn ich hier jetzt Kalk in meinen Haaren hätte.
Ja, weißt du, das Berliner Wasser gilt ja auch als sehr kalkhaltig.
Extrem, aber da
Schummel Franzi Giffey, unsere Wirtschaftssenatorin, habe ich gerade neulich wieder erwischt, wie sie in so einem Trinkbrunnen steht und mit ihrer FDJ-Stimme erklärt.
Ja, wir sind wirklich sehr dankbar, dass die Feuerwehr hier die Trinkbrunnen betreibt. Das ist sowieso das Beste bei Hitze, Berliner Leitungswasser, ja?
Ja, ja.
So, und ich denke mir so, in Leipzig können wir nicht mal vernebeln, weil es so kalkhaltig ist. In Berlin soll ich es trinken. Ich habe das Gefühl, ich lege gleich ein Ei bei der ganzen Kalksuppe, die ich mir reinzwirbel. Das Problem ist, in Deutschland heißt es immer, was wir alles nicht können, ja? Wir können also da das Wasser nicht vernebeln, weil zu viel Kalk drin ist. Wir können in die neu bestellten U-Bahnen im deutschen Westen, können wir keine Klimaanlage reinbauen, weil dafür die Tunnel nicht groß genug sind. Kann auch sein, dass es aus Berlin ist, aber genauso ist es, ja. Die sagen uns, nee, wir können unsere U-Bahn-Züge nicht klimatisieren, weil die Tunnel, die sind ja zu flach dafür und wir müssten da jetzt noch 10 cm Klimaanlage raufbauen, das können wir nicht machen und deswegen Pech gehabt, ja. Deswegen sind es halt 38 Grad. Und solche Argumente hörst du permanent. Jetzt bauen sie in Mannheim ein neues Krankenhaus für über 2 Milliarden Euro. Klimaanlage? Nein, machen wir nicht. Wir haben aber ganz tolle andere Aspekte hier einfließen lassen. Wir klimatisieren das durch irgendwelche anderen Tricks. Ich ahne schon, dass wenn das Ding irgendwann mal fertig ist, nicht in den nächsten 20 Jahren, Gott sei Dank, so schnell bauen wir ja nicht, aber wenn das dann irgendwann fertig ist im Jahre 2045 und dann kommt ein Hitzesommer, dann sagen sie, oh nee, Klimaanlage können wir nicht einbauen, das hätten wir vor 20 Jahren machen müssen. Damals dachten wir aber, wir sind besonders schlau, weil wir sind ja die Ingenieure des Universums und wir bauen hier irgendwelche anderen Klimatechniken ein.
Weißt du, bei Barack Obama hieß es Yes, we can. Deutsches Motto ist No, we can't. Grundsätzlich. Und übrigens muss ich dir sagen, vielleicht sprechen wir ja auch noch heute drüber. Ich war ja am Freitag beim Demokratiekongress der AfD im Paul-Löbe-Haus. Das gehört zum Deutschen Bundestag. Also ich war schon mehrfach als Journalist im Paul-Löbe-Haus und ich hatte im Gedächtnis, dass die sehr gut klimatisieren können. Aber nicht, wenn die AfD eine Veranstaltung macht. Also da war von Klimaanlage nun wirklich nicht viel zu spüren. Es ist doch Schikane, oder? Wenn's denn so war.
Ja, dazu kommen wir sicherlich auch gleich noch. Aber ist dir aufgefallen, dass zumindest bei der Rede von Frau Weidel ihr auch gewisse Tonprobleme hattet?
Nicht im Saal tatsächlich, aber im Saal hört man das Ganze ja auch nochmal etwas anders, als wenn es dann nachher irgendwie über YouTube vielleicht über einen anderen Kanal geht. Ich hatte auch das Gefühl, dass zum Beispiel, die hatten so zwei Mikrofone, diese biegbaren vor sich. Ich hatte das Gefühl, dass im Saal nur das linke irgendwie ging, aber gut, wer bin ich schon?
Ja, Herr Jopper ist ein richtig guter Kollege, mag ich richtig gerne. Ich heute Morgen hier in meiner Hitzesuppe aufgewacht. Mach Telegram auf, sehe, ja, guck mal, hier ist ein Video, schneid doch mal ein paar Töne raus. So, er war bei der Veranstaltung, er hat sich diese Reden angehört, sagt aber zu mir, hier ist ein 2,5-Stunden-Video, schneid mal ein paar Töne raus. Ich denke mir so, ja, Chef, darf ich dir auch noch die Eier kraulen? Aber er hatte
Gründe.
Nee,
die sind schwitzig, danke.
Aber er hatte Gründe, er war heute bei Kontrafunk beschäftigt, aber es steigert meine Laune nicht gerade. Und ich habe mir dann also dieses Video angeguckt, zugegebenermaßen nicht alle 2 Stunden, aber ich habe gehört, dass es da so eine Art Klopfen immer gab auf dem Mikrofon. Vielleicht werden wir es gleich hören. Wenn wir nochmal dazu sprechen kommen, auf die Sache, aber ich bin auf jeden Fall noch bei der Hitze.
Ja, bitte.
Ja, es ist warm. Und du siehst.
danke dafür.
Fällt dir auf, dass es 2 Fraktionen gibt? Also es gibt vielleicht auch 3 Fraktionen, aber es gibt diejenigen, die sagen, oh mein Gott, es ist viel zu warm, ich kann nicht mehr, der Asphalt quillt auf und die Straßenbahnen können nicht fahren und hier hat sich ein Kind verbrüht am Gartenschlauch und dann noch die Badetoten, es ist wirklich fürchterlich. Die gibt's erstmal, und dann gibt's diejenigen, die sagen, ja, ist halt der Klimawandel. Und dann gibt's die, die sagen, wie geil ist das denn? Endlich Sommer! Ich liebe alles daran. Toll, wie in meiner Kindheit. Ich hab Spaß.
Es gibt noch die vierte Fraktion, die sagt, interessiert mich nicht, ich habe eine Klimaanlage und bleib zu Hause. Die gibt's auch noch.
So, und ich sag dir was, welche Fraktion bist du, Herr Jopper?
Oh, schwierig zu sagen. Also gestern war es schon wirklich extrem zu Hause, wo ich wirklich gedacht habe, boah, jetzt wäre schön, wenn mal wieder ein paar Temperaturen runtergehen. Aber am Tag davor, war ja ähnlich heiß, da bin ich zum Beispiel zum See gefahren mit meiner Frau. Da ließ es sich richtig aushalten. Es war auch durch die Temperaturen und der Geruch von Pinienwäldern, das war wie Urlaub. Das hat mir richtig gut gefallen und ich bin ja, du weißt das, ein Sommerkind, also im Winter geboren, aber im Herzen ein Sommerkind, weil ich schwitze lieber, als dass ich friere. Und gut, bei 40 Grad ist das nicht mehr ganz so schön, aber generell bleibe ich dabei.
Mhm. Ja, der Typ hier bei der ARD, der hat ja auch gerade gesagt, ja, und es gibt ja auch Leute, die damit nicht so gut zurechtkommen, beispielsweise Kinder. Und ich denke mir so, oh Gott, jetzt reden sie wieder diesen Scheiß. Jetzt kommen sie wieder mit den beiden großen vulnerablen Gruppen. Mhm. Die Kinder, die jetzt geimpft werden müssen. Ansonsten tragen sie das Hitzevirus durch Deutschland.
Ja.
Und natürlich die Alten. Die Alten, die ihnen heilig sind, ja. Mhm. Erst die Rente kürzen, aber dann rumheulen, wenn sie an Hitze sterben, ja. Mhm. Das ist doch wirklich sowas von daneben. So, also Kinder. Ich habe Kinder in meiner Umgebung. Ich sehe nicht, dass es ihnen schlecht geht.
Nee.
Gut, die hocken jetzt nicht wie ich in der Dämse in der Wohnung, sondern die müssen halt raus, damit sie nicht komplett durchdrehen. Aber die spielen da draußen ganz entspannt. Mhm. Die Kinder gehen an Baggersee, die knallen sich in die Sonne, die gehen ins Wasser, ganz entspannt. Ich habe nicht das Gefühl, dass Kinder ein Problem haben. So,
nein.
Und die Alten, und das ist ein spannender Punkt. Und ich denke, wir müssen uns dann halt auch mal anfangen, ein bisschen ehrlich zu machen. Das war bei Covid-19 schon falsch. Hier, Wolfgang Schäuble.
Mhm.
Gott habe ihn selig.
War auch ein Alter.
Der
oder
war damals schon
hinaus?
Alt. Der war damals schon alt und er hatte sich ja dann im Jahr 2020 noch in der Frühphase der Pandemie-Maßnahmen rausgewagt und hatte gesagt, naja, wir müssen schon darüber sprechen, ob es ein Grundrecht auf Leben gibt und wie dieses Grundrecht gestaltet ist.
Mhm.
Also ist es ein ultimatives Grundrecht oder nicht? Und dann kam Robert Habeck und sagte, ja, es ist wichtig, dieser Debattenbeitrag ist wichtig, aber auch wirklich nur jemand wie Wolfgang Schäuble kann das sagen mit seiner Erfahrung. Und ich denke mir so, oh, das hat mich so geärgert, weil Robert Habeck offensichtlich nicht den Mut hat, diese Debatte zu führen und dann verweist auf diesen greisen, 60 Jahre im Parlament sitzenden Wolfgang, was denn das Wort des Sitzenden, ja? Hm. Wolfgang Schäuble. Aber geführt wurde die Debatte am Ende nicht. Und die Debatte ist ja folgende. Müssen wir jedes Leben zu jedem Zeitpunkt schützen? Können wir uns daran gewöhnen, das Leben enden? Und wie viel müssen wir unternehmen, um das Lebensende zu verhindern?
Und vor allem, inwiefern und wie viel wird die Freiheit, die individuelle Freiheit dafür eingeschränkt, dafür, dass am Ende des Lebens vielleicht ein paar Monate oder sogar Jahre mehr stehen? Auch das ist natürlich die Frage. Das fängt bei Rauchen, Maßnahmen gegen zuckerhaltige Getränke, da fängt es an und hört beim Hitzeschutz noch lange nicht auf. Die Frage ist nur, welche Einmischung des Staates wollen wir begrüßen? Welche finden wir gut? Welche Lenkungsmaßnahmen finden wir vielleicht sogar als notwendig? Oder sagen, Entschuldigung, das ist ganz alleine meine Entscheidung.
Kleiner Zwischenruf an alle Zuhörer. Was ich jetzt nicht in den E-Mails lesen möchte, ist, ihr seid voll gemein und ihr seid voll daneben und wie könnt ihr darüber reden? Seid ihr dreckig? Also, wenn ihr folgende Gedanken nicht teilt, dann schreibt uns gerne, aber ich brauche hier keine Hasskommentare, weil es Quatsch ist, ja. Aber wir diskutieren hier ein ethisches Thema. Und das ethische Thema lautet wie folgt. Wenn ich jetzt höre, rufen Sie Ihre Mutter, Ihre Großmutter an, besuchen Sie sie, erinnern Sie daran, dass sie trinken soll, dann lass uns doch mal bitte den Gedanken zulassen, wenn eine Großmutter 80, 85 oder 90 Jahre alt ist und vergisst zu trinken, vergisst ihre Medikamente zu nehmen, dann muss man auch überlegen, ob das Leben jetzt an einem Ende angekommen ist. Und das dann auch zu tolerieren. Natürlich, das tut individuell weh. Also meine Mutter ist ja 30 Jahre älter als ich, das heißt, die ist 73, mit der habe ich auch telefoniert. Die lacht natürlich, ich habe ja gesagt, nicht vergessen Mama, ne? Schön trinken, hat sie gelacht, weil die wusste genau, wie ich das meine. Ja?
Ja, ja.
Die ist nämlich nicht doof. Aber wenn jemand dann auch aufgrund des Alters doof ist, ja, dann ist vielleicht auch einfach die Zeit gekommen. Dürfen wir darüber nicht sprechen als Gesellschaft?
Und gleichzeitig stellt sich ja auch die Frage, sagen wir jetzt mal einfach ein bisschen überspitzt, die alte Dame überlebt die Hitzewelle jetzt nicht. hätte sie mit Trinken vielleicht überlebt und dann kommt einen Monat später aber irgendwas anderes. Also die Frage ist natürlich, ich meine, natürlich kann ich jetzt als Sohn meine Mutter ans Trinken erinnern, wenn ich weiß, die ist sowieso schon irgendwie immer so ein bisschen tüdelig gewesen, ne? Aber dass jetzt, wie auch Lauterbach das ja zum Beispiel als Gesundheitsminister vorgeschlagen hat, dass jetzt Freiwillige, also sprich Ehrenamtler, die sicherlich irgendwo auch ihr Geld dann bekommen, in Räumlichkeiten gehen sollen, möglicherweise in Privatwohnungen und dort kontrollieren sollen, ob denn jemand getrunken hat oder dass spezielle Anrufsservices gemacht werden. Das finde ich schon ein bisschen übergriffig, muss ich sagen, und da bin ich nicht dabei. Da schnauft er.
Ja. Ich bin übrigens Fraktion, die Hitze macht mich komplett fertig. Komplett fertig. Ich kann gar nicht mehr richtig denken. Ich war am Samstag war ich abends noch beim Supermarkt und habe da ein paar Sachen gekauft und habe dann mein Portemonnaie liegen lassen an der Kasse. Dachte ich jedenfalls. Renn zurück, mach den ganzen Supermarkt verrückt und dann fällt mir ein, ich habe es ja in den Rucksack gepackt. Und solche Ausfallerscheinungen habe ich wirklich ständig. Ich kann das nicht. Ich bin nicht gemacht für plus 25 Grad. Und darum finde ich gerade diese Fraktion wirklich im Irrtum, die sagen, was ein geiler Sommer. Ich sage dir nämlich auch, warum die das machen. Das ist reine Provokation. Das ist wie, wenn sie jetzt in einem beiläufigen Gespräch mit einem Linken das N-Wort sagen. Die wollen dem bloß reindrücken, pass mal auf, ich halte nichts von deiner Ansicht. Und das ist ja auf keinen Fall der Klimawandel. Und vor allem ist es kein menschgemachter Klimawandel. Und darum feiere ich 40 Grad. Klar, wir alle kochen, ich halte es nicht aus, aber nein, ich würde es niemals zugeben, weil es gibt den Klimawandel nicht. Und wenn es ihn gibt, dann ist er nicht menschgemacht.
Ja. Also ich kenne diese Fraktion natürlich auch. Aber ich sag mal so. Es fängt ja schon mit dem Warnen vor dem menschgemachten Klimawandel an, sobald die Temperaturanzeige über 20 Grad geht. Und dass die natürlich dann ihre Hochzeit hat, wenn es 40 Grad sind, ist ja völlig klar. Mir gehen diese Leute trotzdem völlig auf den Sack, wenn ich das mal so sagen darf, die bei jeder Gelegenheit den Klimawandel irgendwie ins Feld führen. Und medial hast du es übrigens auch schon gehabt. Und die Wetterkarten, die plötzlich lila werden, was vorher nie eine Farbe war in dem Spektrum von Wetterkarten, außer in der Hölle. Und deswegen kann ich das auch verstehen, wenn man genau den Leuten einen reindrücken möchte. 40 Grad finde ich aber auch nicht mehr bequem. Ich schaue gerade hier auf meine Temperaturanzeige hier im Studio, 30,6 Grad. Hab mir gerade das T-Shirt ausgezogen, aber da müssen wir durch. Fertig, aus.
Bist du untenrum auch nackt?
Nein. Wie viel Kopfkino möchtest du bei unseren Hörern erzeugen?
Ey, ich habe mich so gefreut auf diese Unwetter, ja. Ich habe das herbeigesehen, dass hier mal richtig Regen kommt. Und wir sind jetzt quasi in so einer Art Röhre und links und rechts von Berlin gehen die Gewitter runter. Und ja, wir kriegen davon stimmt. Nichts ab.
Ich werde hier kaum. Also am Samstagnacht war ja der Himmel über Berlin sah aus wie ja wirklich Apokalypse. Also so richtig krass, überall viele Blitze, die in sich verschränkt waren. Hast du nicht gesehen? Aber das war eines der trockensten Gewitter, die ich bisher kennengelernt habe.
Ja, das ist irgendwie, das ist auch westlich von uns runtergegangen, richtig. wenn ich jetzt so ein Janssens höre, dann ist mein Problem erstens, dass er schon bei Corona sämtliche Toten aufkumuliert hat. Und da habe ich nie von ihm gehört, oh Gott sei Dank, wir hatten keine 25.000 Grippetote. Wir haben die Grippe erfolgreich bekämpft. Nee, was ich gehört habe, oh mein Gott, wir haben 25.000 Corona-Tote. Ja. Das ist ja auch so ein Thema gewesen, weißt du? Die Grippe war auf einmal gar nicht mehr da. Sie wurde verdrängt von einem anderen Virus. Mhm. Und keiner hat sich gefreut, dass die Grippe weg ist. Mhm. So, und wenn dann so einer wie Janssens kommt und dann sagt, oh ja, die Vulnerabilität. Gruppen und kann doch mal einer an die Alten denken und dann auch noch an die Kinder denken und jetzt brauchen wir so und so viele Milliarden, weil wir resilient werden müssen.
Das wäre so ein bisschen so, als wenn man jetzt Verkehrstote, also ich sag mal ein Radfahrer, ja, der am Samstagmittag jetzt vor ein Auto gefahren ist, als Hitzetoten zählt, weil man sagt, ja, der war durch die Hitze ja völlig dadderig, deswegen ist der vor den Sattelschlepper gefahren. Weißt du, genau so.
Ey, habe ich nicht sogar einen Janssens, wo er was von Hitze und Verkehrstoten sagt? Warte mal, ich habe hier drei Janssens vorbereitet. Mal gucken, was er... Leute.
Die armen alten Menschen in Pflegeheimen sind da völlig schutzlos. Da tut der Staat fast gar nichts. Da müssen die karitativen Einrichtungen etc. selber...
Die karitativen Einrichtungen, die Pflegeheime.
Legen das dann sogar an die Bewohner.
Okay, das war jetzt nicht der Tod, aber der Verkehrstod.
Das war der Tod.
Das war Herr Janssens. Und er sagt ja, die karitativen Einrichtungen, also diese karitativen Einrichtungen, Pflegeheime, sind Großkonzerne, die ein System am Laufen halten, was für Pflegekassen und für Angehörige und für Bewohner sehr teuer ist. Also so ein Pflegeheimplatz kostet ja locker mal über 5000 Euro pro Monat. Und jetzt geht es also darum, ob die Klimaanpassungsmaßnahmen selber vornehmen müssen. Klimaanlagen einbauen. Klimaanpassungsmaßnahmen ist schon wieder so, ich bin schon voll drin. Gott,
typisch deutscher Begriff.
Klimaanpassungsmaßnahmen für resiliente Menschen und vulnerable Gruppen. Ja, ich bin schon voll drin. Ich bin weich gekocht, Leute. Also, und dann, das Geile ist ja auch, meine Frau hat ja und arbeitet jetzt wieder in der Luxusbranche. Ja? Also die hat Taschen verkauft für 40.000 Euro eine Tasche. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, jetzt kostet sie wahrscheinlich 60.000. Da kam also jemand Reiches rein und hat diese Tasche bestellt und dann haben sie im System geguckt, ja, die Tasche haben wir aber nicht hier, die haben wir auch nicht in Deutschland. Es gibt diese Tasche in Europa nur in London. Wir können aber hinfliegen und sie holen. Ja, machen Sie das bitte. Dann ist der Store-Manager, der Chef vom Laden, ist der nach London geflogen, hat die Tasche abgeholt, am nächsten Tag dem Kunden in die Hand gedrückt. Das ist das Niveau von Reichtum, mit dem meine Frau seit Jahren immer wieder zu tun hat. Ja? Und da sind Pflegedienstchefs. Nicht nur eine. Mehrere schwerreiche Leute leiten Pflegedienste. Bei Pflegeheimen weiß ich es nicht genau. Bei Pflegediensten weiß ich das ganz genau, dass da Millionen zu holen sind. Ich weiß nicht, wie man es macht, ob man es legal macht oder illegal macht. Aber ich würde sagen, das ist alles gar nicht mal so karitativ. Und was mich halt wirklich nervt ist, ja, wir können ja darüber sprechen, ob wir Klimaanlagen in Krankenhäusern brauchen. Kann man gut fordern. Vielleicht stelle ich mich hinter diese Forderung und man muss da Milliarden investieren. Aber das zu verbinden mit diesem ganzen Klimagedöns, das ist falsch, denn dann nimmst du mich nicht mit, das will ich nicht hören. Wir müssen einfach uns den Fakten stellen, es ist warm und es wird in der Tendenz wärmer. Solche Hitzetage haben wir schon länger nicht erlebt, aber wir müssen, weißt du was, eigentlich könnten wir das schon wieder rausschneiden, wir machen es jetzt mal nicht, aber es ist ein Beispiel dafür, dass wir tiefer gehen müssen. Also erstens müssen wir feststellen, wird es eigentlich strukturell wärmer? Haben wir jetzt mehr Hitzetage als vor 10 Jahren, vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren? Hatten wir in den 40er Jahren auch Jahre mit so vielen Hitzetagen? Können wir also damit rechnen, dass diese Hitzetage wieder sich reduzieren? Das sind schon mal die ersten Fragen, die wir uns stellen müssen. Die Frage, woher diese Hitze kommt, ist eigentlich ziemlich irrelevant. Ob es jetzt also die elliptische Bahn zwischen Sonne und Erde ist oder ob es jetzt tatsächlich CO2-Ausstoß ist oder ob es, was gibt es noch immer so für schöne Begründungen? Ach so, einfach ein ganz langer Zyklus ist, der jetzt nach oben geht, da gibt es viele Begründungen, aber es ist eigentlich egal, denn für die Maßnahme ist es egal, warum es warm ist.
Ja, es kommt halt drauf an, welche Maßnahme. Und wenn ich dann sehe, mag jetzt vielleicht nach einem kleinen thematischen Ausreißer klingen, ist es aber nicht, wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass alleine Saarstahl mit 5 Milliarden Euro, die Hälfte davon aus Steuergeld, bei der Transformation in grünen Stahl unterstützt wird, subventioniert wird, ein Projekt, was meines Erachtens völlig zum Scheitern verurteilt ist und am Ende die deutsche Stahlindustrie nur weiter brach liegen lässt oder abwandern lässt. Wenn man dieses Geld, ich glaube, allein mit diesem Geld könnte man alle saarländischen Kliniken locker mit Klimaanlagen ausrüsten und da hätte man mal wirklich was getan, wenn die Temperaturen denn steigen.
Kennst du diesen Platz am Hauptbahnhof? Nicht am Hauptbahnhof, am Flughafen.
BR? Ja. Welchen Platz?
Ich glaube, der heißt Willy-Brandt-Platz.
Ah ja.
Also wenn du an der falschen Seite rausläufst, stehst du auf einmal auf so einem Riesenplatz. Links und rechts sind Bürogebäude.
Ja.
Dieser Platz ist einfach komplett mit Steinen gekachelt.
Er ist sehr hässlich, ja.
Diese Steine werden nur untergebrochen von Gullis.
Richtig.
Aber da gibt es keinen Baum, da gibt es auch kein Grün, da gibt es gar nichts. Und ich denke mir so, welche Planer aus der Hölle haben sich gedacht, dass das eine gute Idee ist?
Richtig. Und gleiches denke ich mir, weißt du, es gibt doch auch Maßnahmen, die ich begrüße, wo ich sage, Mensch, wenn die eine Seite sagt, das Klima wandelt sich wegen Menschengemacht, die andere Seite sagt, naja, nee, aber es ist heiß, kann man sich doch in der Mitte treffen und beispielsweise sich darauf einigen, dass wir mehr Häuserfassaden begrünen, jetzt nur mal ganz spontan gesagt. Weil das sieht toll aus, das macht tatsächlich nachfühlbarer das Stadtbild kühler und ist auch noch generell eine tolle Sache. Aber solche Sachen kommen total zu spät, beziehungsweise kommen gar nicht erst vor in irgendwelchen Sachen. Stattdessen wird, was weiß ich, in Berlin mit vielen tausend Euro irgendein Holzhäuschen mit löchrigem Dach, wo du kaum Schatten findest, irgendwo im Park installiert, wo sowieso schon Bäume stehen. Also es ist einfach nur Irrsinn.
Über allem steht für mich eigentlich, dass wir nur als reiches Land dafür sorgen können, dass die Menschen hier künftig auch gut leben.
Ja.
Und die Klimamaßnahmen, die wir getroffen haben, sorgen samt und sonders dafür, dass wir kein reiches Land mehr sind.
Exakt.
Also der Krieg, den wir mit Russland führen, die Sanktionen gegen Russland, sorgen dafür, dass wir ärmer werden. Mhm. Dann noch die Aufrüstung hinzu. Es ist unfassbar, was wir für Geld in Aufrüstung und in Krieg stecken. Ja. Dabei ist es offensichtlich, dass das eine der klimaschädlichsten, wenn nicht die klimaschädlichste Investition ist, die du machen kannst. Mhm. Eine Bombe zu bauen, die dann in Russland niedergeht, am besten noch eine Ölraffinerie in die Luft jagt, ist wirklich peak klimaidiotisch. Das ist das Schlimmste, was die Ukraine mit westlichen Koordinaten, die wir zuliefern, vielleicht noch mit Briten am Drücker, was wir gerade in Russland anrichten, ist das die schlimmste Klimakatastrophe, die sich Greta Thunberg nur ausdenken kann. Ja, es ist unfassbar. Ja, und nach wie vor wird nicht über Frieden geredet. Dann sagt man ja, die Russen wollen es ja nicht. Dann sagt man, die Ukrainer wollen es ja nicht. Irgendwie will es ja keiner so richtig. Donald Trump will es auch nicht mehr so richtig. Interessiert kein Schwein. Wir führen jetzt Krieg. Möglicherweise, weil wir jetzt endlich die Oberhand haben, brauchen wir auch gar nicht mehr drüber reden und warten, bis Putin angebettet kommt. Das ist so ein bisschen das, was ich gerade wahrnehme, was die glauben, was gerade passiert. Aber wir investieren so viel Geld in Dinge, die nichts zu tun haben mit den Zielen, die wir eigentlich haben. Hm. Und da bin ich ja ein bisschen beim Janssens. Also ja, dann lasst uns doch mal drüber reden, wie wir für die 10, 15, 20 Tage im Jahr mit der Hitze umgehen. Jetzt können wir sagen, na, damit gehen wir einfach so um. Wir ertragen es einfach, das haben wir immer ertragen und werden wir auch künftig ertragen. So, kann man wirklich machen. Also 10, 15, 20 Tage extreme Hitze im Jahr, da müssen wir halt durch. Die Spanier gehen da auch durch, da gehen Marokkaner durch, da gehen alle auf der Welt durch, aber die Deutschen können da nicht durchgehen. Genau. Das ist die eine Möglichkeit. Oder wir sagen, wir machen wirklich massiv Klimaanpassungsmaßnahmen. Und das bedeutet, wir installieren dann, sobald es irgendwie April wird, installieren wir diese Tröpfchenbenebelung, dann verschatten wir, wie in Köln das in der Fußgängerzone gemacht wird, verschatten wir Fußgängerzonen und Plätze. Wir pflanzen mehr Grün in die Städte, wobei ich nicht glauben kann, dass wirklich ein Straßenbaum in München 90.000 Euro kostet.
Oh Gott, ja.
Da muss man wirklich den Bürgermeister aufknüpfen dran.
Ja.
Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann alles nicht wahr sein.
Mhm.
Und übrigens richten wir auch gleich noch alle hin, die solche Plätze planen, wie den Willy-Brandt-Platz am Großflughafen BR. Mhm. Leute, das ist Satire, ja. Aber es geht wirklich darum, wie drastisch dumm kann man eigentlich sein, egal ob in einer 1 Grad wärmeren Welt oder in einer 2 Grad wärmeren, kälteren Welt, solche Plätze zu planen, wo nur Beton ist. Müsst euch doch mal in den Kopf gehen, dass das scheiße ist. Mhm. Ja? In Heidelberg gibt es ein Projekt, da sind wir dran vorbeigelaufen, letztes Jahr am Roadtrip. Wenn du den Hauptbahnhof da in die andere Richtung rausgehst, da ist auch ein neu entstandenes Quartier. Und da gibt's große Beete mit spektakulären Pflanzen.
Mhm.
Ich weiß nicht, wieso, welches Genie das geplant hat, aber den müssen wir wirklich loben.
Mhm.
So, und dann machst du da einen kleinen Bewässerungsschlauch rein und dann investierst du in Wartung. Diese ganze Klimagedöns, egal ob E-Auto-Prämie oder Wärmepumpengeld oder, das kannst du alles wegnehmen und die Innenstädte schöner machen, indem du ein bisschen begrünst und dann auch Leute finanzierst, die sich darum kümmern. Man nennt sie Gärtner.
Ja.
Und nicht Klimaanpassungsmanager-Scheiße.
Und an allem hängt ja auch, und das hängt unmittelbar zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast, Energiepreise. Also natürlich kannst du wie in Karl Lauterbach fordern, wir möchten überall Klimaanlagen haben, die werden mit Strom betrieben. Aber wenn wir die Politik, die Lauterbach auf der anderen Seite fordert, nämlich die Klimapolitik mit ihrer CO2-Bepreisung, mit ihrem Umbau zu klimaneutralem Stahl und klimaneutraler Wirtschaft, was alles nicht klappt und im Endeffekt auch für uns eine Abwanderung und eine Deindustrialisierung bedeutet, all das bedeutet für uns auch deutlich steigende Strompreise. Und wer soll das denn dann bitteschön zahlen? Und deswegen, wenn du dir Italien oder auch Spanien anguckst, wo oder Marokko, wo die Klimaanlagen natürlich dauerhaft im Sommer laufen, die haben ganz andere Energiepreise. Die Energiepreise in Deutschland gehören zu den höchsten. Warum? Weil unsere Politik scheiße ist. Entschuldigung.
Ja, richtig. Ja, das bringt uns wieder zur Energiepolitik. Ja, also die Hinwendung zur Windkraft. Das soll mir mal bitte jemand ausrechnen, inwiefern eine Windkraftanlage wirklich einen positiven CO2-Beitrag leistet, wenn du berücksichtigst, was da an Zement reingegossen wird, was da Stahlbeton hergestellt wird, was du an Kabellage hast dafür, was du an Versiegelung direkt um das Windrad herum hast, aber du musst ja dann auch noch die Starkstromleitung durchs ganze Land ziehen.
Die seltenen Erden beschaffen.
Du hast also wirklich, und vor allem hast du einen unfassbaren Flächenverbrauch. Und wenn wir über Solar, über Photovoltaik auf dem Land sprechen, hast du einen unfassbaren Flächenverbrauch für wenig Strom. Und der Strom, der dann geliefert wird, der ballert uns knallhart die Stromnetze weg. So flexibel sind sie nicht, so flexibel werden sie niemals sein. Und du brauchst immer für den Winter als Ersetzungskraft eben tatsächlich Fossiles. Es ist irre. Es ist wirklich irre.
Und dazu kommt ja, ich nenne ihn mal den Hitzefußabdruck, weil da, wo im Wald keine Bäume stehen, sondern eine verödete Betonfläche, weil da ein Windrad hingestellt wird, da ist es plötzlich wärmer. Und natürlich auch, egal ob es links und rechts von Autobahnen ist oder ob es auf Dächern ist oder wo auch immer, Solaranlagen, Leute, die sind schwarz. Die ziehen die Sonne an, die erhitzen. Und das ist auch in der Umgebung unmittelbar spürbar. Das heißt, die sogenannten Klimaschutzmaßnahmen, die wir überall flächendeckend sehen, erhitzen unser Straßenbild und unser Land noch mehr als vorher schon. Und da dürfen Sie sich wirklich nicht wundern. Und ehrlicherweise, aber das ist eine reine Verschwörungstheorie von mir, wenn der Deutsche Wetterdienst uns immer neue Hitzerekordzahlen, jetzt auch in Brandenburg wurden sie aufgestellt, in den letzten Tagen rausgibt, dann frage ich mich immer, in welcher unmittelbaren Umgebung werden die eigentlich gemessen? Auf dem Aldi-Parkplatz? Unter der Solaranlage? Oder wo werden die gemessen? Aber da gibt's leider nicht so richtig die Transparenz. Man kann sich zwar irgendwie immer reinklicken, aber das ist so ein bisschen wie, wo wird Feinstaub gemessen? Komischerweise in Deutschland häufig neben Hauptverkehrsstraßen, während im Ausland das nicht der Fall ist und deswegen deren Feinstaubabdruck, CO2-Ausstoß geringer ist als der in Deutschland. Muss man sich nur mal im Detail angucken.
Naja, du misst den Feinstaub nämlich natürlich da, wo er entsteht. Weil es geht ja darum, wie belastet ist der Anwohner an der Hauptstraße.
Ja, aber wenn du das zum Beispiel auf einer Verkehrsinsel misst, hast du andere Werte, als wenn du es 4-5 Meter von der Straße weg, wo dann tatsächlich die Wohnung ist, misst. Mhm. Also ne, das ist ja ein Unterschied. Mhm.
Also deutsche Klimapolitik funktioniert in etwa so. Man guckt in andere Länder, zum Beispiel auf die griechischen Inseln, wo die ganzen Häuser so weiß sind. Die werden ja weiß angemalt und das ist dann Hitze, gut gegen die Hitze, ne? Mhm, in Deutschland machen sie es so, die malen erst die Häuser weiß an, um sich dann eine schwarze Photovoltaikanlage aufs Dach zu knallen.
Ja, richtig. Aber ich habe übrigens in der Nachbarschaft habe ich jemanden, der hat sich so den ganzen Balkon mit diesen Balkonkraftwerks-Solardingern zugebombt. Also wirklich eine komplett schwarz, also ab Hüfte komplett alles schwarz da drin. Hat er jetzt vor 2 Wochen weggemacht, war zu heiß.
Deutsche Energiepolitik ist so, du baust dir erst den ganzen Balkon mit Balkonkraftwerken voll und dann hängst du eine LGBTQ-Flagge drüber. Das traue ich denen zu.
Ja, richtig.
Okay, Leute, passt auf. Wir werden dazu an anderer Stelle noch mehr sagen, aber eins können wir euch schon mal sagen. Lars Klingbeil ist uns auf der Spur. Jetzt wird's ernst. Die große Entscheidungsschlacht hat begonnen. Bastian Berlin gegen das Finanzamt. Anderen, wir werden da irgendwann nochmal drüber sprechen, heute nicht. Aber was wir euch schon mal sagen können ist, eure Schenkungen, freigebigen Zuwendungen ohne Gegenleistung sind jederzeit willkommen hier in diesem Podcast. Wir werden auch ohne euch weitermachen. Das ist alles ganz wichtig, was wir sagen. Ihr habt uns auch gefragt, wann war das denn? Ich glaube in Nürnberg. Wieso sagt ihr das denn? Naja, weil es so ist. Mhm. Weil es so ist. Ganz einfach.
Ja, ganz einfach. Das müsst ihr einfach mal so hinnehmen. Aber was wir sehr gerne hinnehmen würden, wären eure freigebigen Schenkungen für zur freien Verfügung in unserem Leben.
Ja, so, ist so, ja. Also, die werden uns schon auch die letzte Hundematte hier und das letzte Hundedeo oder wie das war, 1953 bei Michael Ballweg. Also, das wird schon alles klappen. Also, herzlich willkommen. PayPal, Banküberweisung. Es wäre wirklich großartig.
Basta.berlin, da könnt ihr sehen, wie ihr das macht. Und nochmal vielen, vielen Dank an alle, die uns auch bereits in der Vergangenheit unterstützt haben.
Ja, und das muss ja gar keine politischen Gründe haben, ja. Lars Klingbeil braucht einfach Unsummen von Geld. Ich habe noch nie gehört, dass eine Regierung angetreten ist und gesagt hat, wir haben eine gute Nachricht, wir haben Geld gefunden, wir haben genug Geld, wir können euch jetzt was zurückgeben. Mhm. Nein, ich höre immer bloß, wir entlasten diesen und jenen, da weiß ich schon, jemand anderes wird belastet.
Richtig.
Und niemals ist es so, dass diese Regierung sagt, hey, Leute, es läuft gerade richtig gut, wir können euch entlasten. Nein, jede Regierung erlässt neue Regeln, jede Regierung erlässt neue Gesetze, Steuergesetze, die euch alle belasten werden, neue Abgaben, die Ministerien werden verdächtig groß. Hm. Sie selber bereichern sich immer weiter im System. Ihnen geht's gut mit eurem Geld, aber euch geht's schlecht und euch wird's immer schlechter gehen. Das ist die Realität.
Hm. Und wenn ich dann in diesen Tagen höre, weil ja auch am Mittwoch ist wieder großer Koalitionsgipfel, am Sonntag haben sie auch schon mal getagt und es geht ja um Reformen bei Rente, bei Steuern, bei Gesundheit. Die ganz dicken Brocken sollen da jetzt aus dem Weg geräumt werden. Und wir haben euch ja in den vergangenen Folgen auch doch immer wieder Wasserstandsmeldungen gegeben. Im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, und das sagen uns von SPD über CDU und CSU alle, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen, dass es leider ganz unangenehme Einschnitte geben wird, aber die werden wir alle zusammen schultern und das werden wir schon hinkriegen, aber angenehm wird es sicherlich nicht. Und gleichzeitig denke ich mir, ja Freunde, natürlich hat diese und die Vorgängerregierung auch wirklich wichtige Reformen in diesem Land verschlafen, ob es Infrastrukturinvestitionen sind, Bahn etc., Bildung ganz vorne auch zu nennen. Natürlich muss da investiert werden, aber gleichzeitig, wenn ich sehe, dass vor wenigen Tagen wieder ein neues Darlehen, in Klammern, was nie zurückgezahlt werden wird, von EU und Deutschland an die Ukraine wiederum fließt, ein Großteil davon in Waffen- und Drohnenproduktion und gleichzeitig ich sehe, wie das von mir gerade genannte Beispiel von Milliarden in Saarstahl und andere lustige, klimafreundliche Experimente gesteckt wird, dann sage ich, nein, ich muss meinen verdammten Gürtel nicht enger schnallen, wenn ihr mit meinen Steuermilliarden im Ausland Krieg spielen wollt. Das mache ich nicht mit, das möchte ich nicht. Und das möchte auch verdammt nochmal der Bürger in Deutschland nicht. Der möchte Reformen, ja. Der möchte, dass sein Leben besser wird, ja. Aber der möchte nicht wegen eurer Kriegspolitik seinen Gürtel enger schnallen.
Ja, wir müssen Saarstahl und Co. schon ordentlich subventionieren, ansonsten sind sie ja gar nicht wettbewerbsfähig. Dann kauft man keinen deutschen Stahl mehr. Naja, wo ist denn das Problem? Das Problem sind ja die hohen Energiekosten und die hohen Lohnkosten kommen noch oben drauf.
Ist aber kein Problem, dann machen wir jetzt diesen klimafreundlichen grünen Stahl, den nachher auch keiner kauft, weil er zu teuer ist.
Den kauft keiner, weil er deutlich teurer ist als anderer Stahl. Und das führt dazu, dass es dann der Staat sein muss, der ihn kauft. Ja, der kauft dann den grünen Stahl, der kauft den grünen Zement. Da gab es eine Initiative von Robert Habeck, diesem Genie. Ja, was passiert dann? Alle Straßen, alle Gebäude werden teurer. So, und dann auch noch eine verpflichtende Einsatzmenge von grünem Stahl, grünem Beton auch für die Privatwirtschaft, was bedeutet, dass die Wohnungen wieder teurer werden, damit sie dann wieder auf die Reichen zeigen können und sagen, die Reichen verdienen zu viel Geld. Ja. Weil das sind ja die Wohnungseigentümer. Das ist das System. Es ist von vorne bis hinten komplett irre.
Ja.
Und die denken, wir verstehen es nicht, aber wir verstehen es durchaus und wir sagen es ja jede Woche und ihr wisst es ja auch. Und dann stellen sie sich hin und versuchen alles Mögliche zu verbieten und zu drangsalieren. Das ist es. Und dazu habe ich übrigens einen passenden Tino Chrupalla, er ist AfD-Bundesvorsitzender und er hat beim eigenen Demokratiekongress der Alternative für Deutschland gesprochen. Ich habe zwei Töne von ihm, mal gucken, was er im zweiten sagt.
Und deswegen versuchen sie nun mit allen Mitteln, ihre Position an den Futtertrögen zu verteidigen. Sie reden jetzt von einer wehrhaften Demokratie, meinen aber nur ihre eigene, ihre nahrhafte Demokratie.
Ja, exakt ist das. Um die Verteilung an den Futtertrögen geht es ja, also um die Verteilung von diesen Subventionen. Da sind neben der Rüstungsindustrie natürlich Hunderte von NGOs, ach Tausende von NGOs, wenn wir europaweit auch schauen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Trusted Flagger zu sein, zum Ziel gesetzt haben, die Demokratie hochzuhalten, für ihre Überzeugungen und so regenbogenbunt sie auch noch sein möchten, auf die Straße zu gehen, gerne auch staatlich finanziert. Und diese Futtertröge, die gilt es zu verteidigen. Und zwar mit allen Mitteln, beispielsweise gegen die AfD, gegen konservative oder liberale Kräfte, die sagen, Moment mal, das hat mit Demokratie nichts zu tun, wenn die Demokratie, die gerade an der Macht sind, das Geld so verteilen, dass sie weiter an der Macht bleiben können. Punkt aus.
Über NGOs haben wir schon gesprochen, werden wir weiterhin sprechen. Allein schon die Öko- und Umwelt-NGOs, die bezahlt werden von staatlichen Fördergeldern, damit sie dann den Staat verklagen können, damit der Staat dann eine Umwelt- und Klimapolitik machen muss.
Ja.
Also, ich sag mal, es gibt ein Interesse des Staates und das ist es, nicht verklagt zu werden.
Ja.
Wenn der Staat aber absichtlich NGOs dafür bezahlt, dass sie ihn verklagen, dann ist da was faul im Staat der Dänemark, kann ich euch garantieren.
Absolut. Und das war eben auch eines der Hauptthemen, oder eigentlich gab es mehrere Hauptthemen bei dem Demokratiekongress. Es war ganz spannend, weil es war im Paul-Löbe-Haus im Foyer, da sind auch schon ganz andere Parteiveranstaltungen von Linke, SPD und wie auch immer oder ganz hochoffizielle Sachen, die da stattgefunden haben am Freitagabend oder Nachmittag, muss man besser gesagt sagen. Und auch am Samstag war es dann eben von der AfD, der Demokratiekongress. Der erste seiner Art soll wiederholt werden. Waren viele interessante Gäste da, aber die NGOs, die Meinungsvielfalt, die beschnitten wird, übrigens EU-weit, ist ein großes Thema gewesen.
Wie bist du denn da hingekommen? Also jetzt sag nicht mit der U-Bahn oder S-Bahn, sondern wieso bist du da gewesen?
Schade, hätte ich gern gesagt. Nein, aber ich bin da gewesen, weil eine Einladung reingeflattert ist in meinem E-Mail-Postfach und dann hatte ich erst geschaut, was ist denn das genau, und habe gesehen, Medienvertreter sind eingeladen. Okay, ich bin ein Medienvertreter, gucke ich mir doch mal gerne an. Vor allem hat mich interessiert, ich habe die Rednerliste gesehen im Vorfeld und neben Weidel und Krupalla war eben unter anderem auch Václav Klaus dort, der ja seines Zeichens so ziemlich alle führenden Staatsämter in der Tschechischen Republik inne hatte. Der hat dort auch geredet. Es war auch Hans-Georg Maaßen als ehemaliger Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz da. Wir haben Peter Büstron aus dem EU-Parlament gehabt. Dann aber auch, wie heißt er jetzt? Komm ich wieder nicht auf seinen Namen.
Ich kann auch anbieten, Roger Köppel, den meinst du jetzt, glaube ich. Genau, Holger Friedrich von der Berliner Zeitung sollte auch da gewesen sein.
Der war zumindest am Freitag nicht da, habe ich zumindest nicht gesehen. Aber das waren wirklich spannende Vorträge da, weil man auch aus österreichischer oder Schweizer Sicht, auch aus tschechischer Sicht, wie gerade schon gesagt, einen Blick auf Deutschland bekommt. Und viele denken sich wirklich da, was macht Deutschland da? Was macht diese Regierung da in Sachen Meinungsfreiheit? Und da haben wir noch nicht mal über Ursula von der Leyen und irgendwelche Netzwerkdurchsetzungsgesetze und so weiter gesprochen. Das ist schon wirklich extrem, was hier gerade unter dem Deckmantel der Demokratieverteidigung im Land passiert.
Also ich frage mich eigentlich, in welchem Verteiler ich mich eingetragen habe, dass ich auch eine Einladung bekommen habe an meine private E-Mail-Adresse. Wo kommt denn das auf einmal her? Oder gibt es da irgendwelche Datenschutzvergehen? Aber ich will mal drüber hinwegschauen, denn es hat mich ja durchaus auch interessiert. Ich war ja auch angemeldet. Ich habe dann aber, ich glaube, am Samstag oder Sonntag abgesagt, weil, ganz einfacher Grund, Hunde sind in den Gebäuden des Deutschen Bundestages verboten, es sei denn, sie können auf zwei Beinen laufen.
Oh, das hast du
dann
schön gesagt.
Dann bilden sie eigene Fraktionen.
Richtig.
Also, ja, ich hatte tatsächlich niemanden, der sich um meinen Hund kümmert, aber ich war, nachdem wir ja Roadtrip durchgezogen haben und ohne Pause das alles gemacht haben, war ich jetzt auch nicht wütend, dass ich da nicht hingehen konnte. Aber interessant war es ja schon. Vor allem ist ja natürlich auch das eine einzige Provokation, wenn ausgerechnet die AfD zum Demokratiekongress lädt.
Spannend an der Stelle, weil es wurde auch immer wieder gesagt, natürlich, es wurden die öffentlich-rechtlichen Medien kritisiert und eben auch für Meinungsfreiheit und Vielfalt und Diskussion in der Sache geworben. Und dann denkt man ja mal, an ihren Taten sollt ihr sie messen. Wie ist das denn mit der AfD? Lässt die denn auch andere Meinungen und so weiter zu? Ja, also zumindest waren auch Vertreter der öffentlich-rechtlichen Medien eingeladen, die auch dort mit Kamerateams waren. Also du hast nicht nur die Aluhut-Medien, wie wir eins sind, vor Ort gehabt, sondern eben auch beispielsweise ARD und ZDF. Spannend ist, dass die meines Wissens während des Vortrags von Hans-Georg Maaßen, als es auch um Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen ging, ihre Kameras zusammengepackt haben und gegangen sind. Sie haben also noch nicht mal 2,5 Reden durchgehalten.
Ich habe auch einen Auszug von Maaßen, hör mal rein.
Man kann in jedes Land schauen, wo es Einschränkungen von Meinungsfreiheit gibt. Es geht immer einher mit politischer Verfolgung. Es ist zwingend notwendig. Denn was bringt es, die Meinung einzuschränken, zu verbieten, dass bestimmte Positionen geäußert werden, wenn sich Menschen nicht daran halten, wenn sich Medien nicht daran halten, wenn Journalisten trotzdem berichten, was sie wollen. Das heißt, es muss Repression eingesetzt werden, um die Einschränkung der Meinungsfreiheit auch durchzusetzen. Das nehme ich in Deutschland wahr, und das hätte ich auch als Asylrechtler mir nie vorgestellt, dass wir auch in Deutschland über politische Verfolgung reden müssen.
Und Hans-Georg Maaßen hat in dem Zusammenhang, damit hat er eigentlich sogar seinen Vortrag begonnen, Grüße rausgeschickt an seine ehemaligen Kollegen vom Verfassungsschutz und auch in den eigenen Reihen, also mutmaßlich sicherlich auch im Publikum, Verfassungsschützer begrüßt und hat schon gesagt, also es ist auch richtig, dass Sie hier sind, liebe Verfassungsschützer, weil er nämlich an dieser Stelle und in seiner Rede ganz eindeutig zum Delegitimierer wird, weil er der Regierung, die aktuell regiert, die Legitimation abspricht. Hat natürlich für einen Lacher gesorgt, dass da jemand vom Verfassungsschutz im Publikum saß, bin ich mir sogar sicher.
Ja, also in der Frühphase des Kontrafunks hatte ich mit Maaßen ja auch noch nie gesprochen. Und man kannte bloß die Geschichten über ihn und er war ein absoluter Verfemter. Und mittlerweile habe ich, keine Ahnung was, 10 Interviews mit ihm geführt. Und du lernst den Menschen ja dann im Interview kennen und bei ihm ist es in der Regel ganz kurz davor und ganz kurz danach. Also da wird jetzt nicht groß privat gesprochen, aber du kriegst ja trotzdem irgendwie ein Gespür für einen Menschen.
Ja.
Und das, was ich da wahrnehme von ihm, ist überhaupt nicht das, was über ihn behauptet wird.
Ja.
Also, dass er ein Mensch ist, der die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreift, ein Ausländerhasser ist, ein Menschenverachter ist, steht in totalem Widerspruch, wie ich ihn kennengelernt habe.
Hm.
Sachlich, nüchtern, analytisch, argumentativ. Und man setzt sich nie mit seinen Argumenten und seinen Aussagen auseinander, sondern verfemt ihm immer auf persönlicher Ebene und das stellt ihm das Schlimmste. Und das ist ein ganz klares Anzeichen dafür, dass er einen wunden Punkt trifft.
Ja, und er ist ja auch Jurist und wir kennen es ja auch aus unserer Ecke. Da habe ich das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern die feste Überzeugung, dass Menschen, die die Regierung kritisieren, viel eher und viel mehr auf dem Boden des Grundgesetzes, der Rechtsbarkeit stehen, als es die tun, die diese Menschen, diese Kritiker angreifen, von links, mit immer merkwürdigeren Maßnahmen, mit Maßnahmen, die von der Denunzierung bis hin zum Jobverlust gehen. Und auf unserer Seite Menschen sind, die den Kopf schütteln und sagen, also Entschuldigung, so, ich glaube, so war das Grundgesetz gar nicht gedacht. Ich glaube, wie konnte das Gericht denn jetzt dies und jenes plötzlich entscheiden? Und ich gebe dir völlig recht, Hans-Georg Maaßen ist sicherlich einer davon, aber auch wenn man sich die Medienberichterstattung über den Demokratiekongress der AfD anschaut, da wird ja nahezu jeder angegriffen, der dort einer der Redner gewesen ist und auch nicht unbedingt zur AfD gehört hat. Also da liest du plötzlich über Leute etwas, das wusstest du noch gar nicht, was die angeblich gemacht haben sollen. Compact hat ja übrigens die Gästeliste geleakt dieses Demokratiekongresses, hat irgendwie Einblick erhalten und hat dann die aus seiner Sicht 10 bis 15 gefährlichsten Redner rausgepickt oder gefährlichsten Gäste rausgepickt, um da auch nochmal die Hintergründe zu erläutern. Weißt du, genau da sind wir angekommen. Sie picken Leute raus, um sie öffentlich an den Pranger zu stellen und zu diskreditieren, teilweise mit hanebüchenen Aussagen, die juristisch gar nicht haltbar wären, nur um zu sagen, ja, das, was die da gemacht haben, hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun.
Ja, also Gästeliste, das würde ja bedeuten, dass Campact jetzt auch weiß, dass du da bist.
Ja, davon ist auszugehen.
Echt, ja?
Ja, ja, weil sie haben nicht nur Leute genannt, die im Programmheft standen, die also ganz klar im Vorfeld angekündigt waren, sondern Leute, die einfach nur auf der Gästeliste gestanden haben. Ich nenne die jetzt nicht, kann sich ja jeder gerne anschauen, aber die quasi, wenn man so will, eigentlich privat da waren, die gar keinen offiziellen, in offiziellem Auftrag dort gewesen sind. Und das spricht schon dafür, dass sie die Liste und nicht das Veranstaltungsheft eingeblickt haben.
Mhm. Ja, oder jemand von der ARD hat es ihnen gesagt.
Gut, also auch möglich, aber nee, das geht nicht, weil der Artikel ist vorher rausgekommen, vor der eigentlichen Veranstaltung.
Also, okay, Herr Jopper war nicht da. Egal, was Campact schreibt, Herr Jopper war nicht da und Herr Golme war nicht eingeladen.
Ich war enttäuscht, dass ich nicht im Artikel auftauche. Ich hätte ja so gerne mal neue Sachen über mich erfahren.
Ja, also es ist natürlich eine sehr öffentliche Veranstaltung an einem sehr öffentlichen Ort. Da geht man jetzt nicht privat hin, sondern man geht da hin, weil man irgendein dienstliches, berufliches Interesse hat. Ist schon so. Aber dennoch muss man da ja nicht so ein Riesending draus machen und die Menschen dann verurteilen, weil sie da waren. Das ist ja das eigentlich der Hintergrund. Man versucht ja wieder irgendwie einen Mundtot zu machen. Und noch eine Erwähnung zu dem, was Maaßen da gerade gesagt hat. Also Michael Ballweg als Gründer einer der größten Oppositionsbewegungen, die das Land in den letzten 10 Jahren gehabt hat, wurde massiv von der Finanzverwaltung verfolgt. Es gibt Indizien dafür, dass auch das Finanzministerium unter grüner Leitung Interesse daran hatte, dass das so passiert. Er war in Untersuchungshaft. Er hat einen jahrelangen Prozess hinter sich und am Ende ist davon tatsächlich nichts übrig geblieben. Sie haben es nicht geschafft, ihm etwas nachzuweisen, aber sie haben ein Exempel statuiert, dass natürlich Herr Golme, Herr Jopper und andere auch Angst davor haben, dass ihnen Ähnliches passieren könnte. Also ich habe schon heute Morgen vor Schrecken eine Pfeile verschluckt, in Hoffnung, dass ich mich da freisägen kann aus dem Knast. Ja? Das ist eine Maßnahme. Wir machen Witze darüber, aber nein, wir leben natürlich immer unter diesem Druck.
Ja.
Dann ganz klar, Kontokündigungen. Irgendwer übt Druck auf Banken aus und die kündigen Konten mit dem Hinweis auf, wir können ja als Kunden haben, wen wir gerne wollen.
Genau.
So, dann
Veranstaltungsräume, das sowieso, das erleben wir ja grundsätzlich, dass Veranstaltungsräume gekündigt werden, weil plötzlich irgendjemand, dem hat das nicht gefallen oder es sitzt irgendjemand im Aufsichtsrat, im Vorstand oder im Beirat, der sagt, nee, also ich habe zwar den und den noch nie gesehen, der da hinkommen soll, aber ich habe gehört, der soll nicht so toll sein und aus Angst vor einem Shitstorm oder weil man selbst einen angezettelt hat, lässt man diese Kündigungen dann plötzlich aus, ja.
Dann Landesmedienanstalten, die jetzt ja auch gegen Ben Unscripted vorgehen, die vorher auch schon gegen Kevan Sufi-Siavash, Ken Jebsen vorgegangen sind. Aber die komischerweise nicht die ARD dicht machen oder ZDF dicht machen, obwohl die auch richtig viel Scheiße bauen. Ja? Also diese Sache mit Charlie Kirk, die braucht man denen niemals verzeihen. Was der Chefkorrespondent Nordamerika über Charlie Kirk gesagt hat, das brauchen wir denen niemals verzeihen. Und mit welchem suffisanten Ton Dunja Hayali über Charlie Kirk gesprochen hat oder den KI-Skandal, um Donald Trump schlecht dastehen zu lassen, das brauchen wir denen niemals verzeihen. Trotzdem wird da nie einer dich... Also, der wird, ach Gott, ja. So, und einen Punkt habe ich noch. Nicht nur die Zensur, die wir alle erfahren haben während Corona, aber auch danach auf Social Media. Ganz aktuell wird mir hier permanent, wenn ich TikTok öffne, ich werde jetzt den Beweis machen, ja? Ich wette mit dir, wenn ich TikTok öffne, kommt zunächst mal eine Werbung, die werde ich wegswipen und direkt danach kommt ein Beitrag der Tagesschau. Aha. So, ich drücke jetzt auf TikTok.
Bei TikTok?
Selbstverständlich. So.
Ah ja.
Das ist jetzt die Werbung, von der ich gesprochen habe. Und jetzt kommt garantiert ein Beitrag der Tagesschau.
Dazu möchte ich einmal was sagen.
Oh, das war Magenta Sport.
Ha.
Das ist natürlich jetzt schade, aber das ist mir aufgefallen, seit etwa 4-5 Tagen bekomme ich als ersten Beitrag immer Tagesschau. Obwohl ich den Scheißladen nicht abonniert habe, immer. Und das bedeutet für mich, dass entweder der Staat TikTok jetzt schon verpflichtet hat, es zu tun, oder TikTok gedroht hat, dass sie verpflichten werden und TikTok es deswegen freiwillig macht, oder die Tagesschau TikTok bezahlt dafür. Das sind die drei Möglichkeiten.
Ja, mit unserem Geld natürlich.
Richtig. Und das passt dazu, dass ja bereits erlassen wurde über den DSA, dass Unternehmen wie ARD, ZDF besser gelistet sein müssen beim Download von Apps auf Fernsehern, aber dass ja auch geplant wird, und vorbereitet wird bei Landesmedienanstalten, dass TikTok verpflichtet werden soll, Beiträge der Tagesschau gegenüber Beiträgen von Buster Berlin zu bevorteilen. Und nicht nur TikTok, sondern auch YouTube und alle anderen Social Medias. Das sind die Realitäten, mit denen wir zu kämpfen haben. Das hat überhaupt nichts mit Gleichberechtigung, mit Chancengleichheit zu tun. Nein, das hat mit Deutungshoheit und Kampf zu tun. Es ist wirklich unfassbar. Maaßen hat recht, es ist unfassbar. Wir leben überhaupt nicht in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern wir leben in, wir bestimmen, wir diffamieren euch, wir machen euch platt, zur Not verbieten wir euch, wir verfolgen euch und am besten stecken wir euch ins Gefängnis. Da leben wir.
Interessant ist, dass auf dem Kongress am zweiten Tag, da war ich nicht mehr da, ich habe es mir aber nachträglich angeguckt, auch Ulrich Siegmund gesprochen hat, also der Spitzenkandidat der AfD für Sachsen-Anhalt, wo jetzt in 2 Monaten Wahlen sind. Und da ging es auch um den Medienstaatsvertrag. Und ich meine, natürlich kein Wunder, dass die öffentlich-rechtlichen Medien sich auch unter anderem auf die AfD einschießen als absoluten Feind, denn Herr Siegmund will die Öffis vom Futtertrog wegbekommen, indem er beispielsweise den Medienstaatsvertrag aufkündigen will. Übrigens hat er das relativ feinsäuberlich dargestellt, hat auch gesagt, also das dauert nicht Wochen, nicht Monate, sondern eher Jahre, bis das überhaupt durchkommen könnte. 2 Jahre wurden da, glaube ich, genannt. Aber dass das natürlich ein Herzensprojekt der AfD ist. Und dass dann wir die Medienberichterstattung haben, wie sie haben, wundert dann natürlich nicht. Aber das Geld von AfD-Wählern, das nimmt natürlich die ARD sehr gerne. Oder gibt es irgendwo einen Wisch, wo ich hinschreiben könnte, wenn ich AfD-Wähler wäre, liebes ZDF, ich wollte euch nur darüber informieren. Und dann sagt das ZDF, ach so, nee, dann, wir machen ja gar kein Programm für dich, dann möchten wir auch dein Geld nicht. Ich glaube nicht, dass das existiert.
Gerade jetzt gibt es ja wieder so ein Höhepunkt der Abgrenzung, habe ich das Gefühl. Also Mark Forster, der Sänger, hat ja in Österreich neulich mal gesagt, ja hier, das ist der Finger, ich habe das sogar im Ton, habe ich letzte Woche da gehabt, aber habe ich nicht gespielt. Ja, hier, der Finger, ich kann auch gerne den anderen zeigen, wenn es mir, ich habe kein Problem damit, hier ist der Stinkefinger für die AfD. Tom Kaulitz hat gesagt, er macht sich Sorgen um Sachsen-Anhalt wegen der AfD. Und Clüso habe ich jetzt gerade auf einer Bühne wieder gesehen, wie er sagt, ja, ich habe gar kein Problem damit, mit scheiß AfD zu sagen und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, ich finde das jetzt gerade mittlerweile schon fast beeindruckend, was die sich trauen. Schließlich sind es ja schon 42% AfD-Wähler. Und wir hatten gerade Landratswahlen, da war die Wahlbeteiligung recht niedrig, aber da kamen AfD-Kandidaten schon auf 45% und ein bisschen mehr. Also die Künstler schaffen sich ja mittlerweile selber ab, beziehungsweise schaffen sich ihr kleines Biotop. Das ist etwas, was ich jetzt mittlerweile schon fast mutig finde, aber ich finde es trotzdem immer noch nicht schlau. Denn ich zum Beispiel mag Clüso wirklich total gerne. Der hat für mich so den Rang von Rosenstolz, also deutsche Musik, die mich in gewissen Lebenssituationen immer wieder total anfasst und die ich toll finde und wo ich sage, Mensch, cooler Typ, ist alles in Ordnung, ja. Aber warum die jetzt ohne Grund und ohne echte Reflexion über andere Menschen, andere Wählergruppen, große Parteien so abfällig sprechen, das erschließt sich mir noch nicht.
Ja.
Denn nur mal ein Beispiel aus meinem Alltag, ja, ich war ja auch ein bisschen draußen und zwar im Umfeld eines Badesees in Berlin. Und da kommt mir auf einmal eine Gruppe von Männern entgegen, die waren alle zwischen 17 und 23, waren alle garantiert nicht länger als 8 Jahre in Deutschland. Aber auch schon 8 Jahre, weil du erkennst den Unterschied zwischen neuen Flüchtlingen, die oftmals verschüchtert und dünn sind, und länger hier lebenden Flüchtlingen, die endlich im Safte stehen und groß und kräftig sind, den erkennst du schon. Also da kommen also 11 Männer an den Baggersee gelaufen. Und jetzt zeig mir doch mal eine Linke, die mir argumentiert, warum unser Leben besser wird, wenn jetzt 11 arabischstämmige Männer ohne Frau, ohne Mischung, irgendwas, da ist auch kein Weißer dabei, da ist nichts dabei, kein Mensch ohne Migrationshintergrund, das hat mit Integration nichts zu tun.
Ja.
Was soll denn darin jetzt gut sein? Und diese Beispiele hast du immer wieder. Wir hatten jetzt ja wieder diesen schiitischen Feiertag, wo dann die Kinder in Berlin gefesselt wurden, um so eine Art Passionsspiel aufzuführen. Ja? komplett verhüllte Leute, komplett verhüllte Mädchen, die angekettet werden an ihren Händen, um so ein Passionsspiel aufzuführen bei 40 Grad und in der Sonne über 50 Grad. Und dann hast du also diese Gruppen von absolut fremdsprachigen Menschen, die zu Hunderten durch Berlin ziehen und irgendetwas brüllen, was ich nicht verstehe, wo ich dann Aktivisten von also jüdische Rundschau, glaube ich, die übersetzen es dann und meinen dann, da wurde Hisbollah verherrlicht und Iran verherrlicht und so weiter und so fort. Aber wisst ihr was? Eigentlich ist es mir auch scheißegal, was die da jetzt gerade verherrlichen. Ich störe mich genau an diesem Stadtbild.
Ja.
Ich möchte keine komplett verhüllten Frauen in meinem Stadtbild zu Hunderten mit lauten, schwarz gekleideten Männern über die Straßen ziehen und etwas rufen, was ich nicht verstehe. Ich finde das scheiße. Ich finde das richtig scheiße. Und wenn das rassistisch ist, bitte, dann muss ich wohl Rassist sein. Aber ich sag dir was, das denken die meisten. Und das denken eigentlich sogar, wenn sie mal ihr Denken befreien würden, 100% der Biodeutschen. Wenn ich denen die Bilder zeige, findest du das eigentlich gut, dass diese Leute hier durch Berlin laufen und irgendwas schreien, was du nicht verstehst? Findest du das gut? Dann will ich mal den Idioten sehen, der sagt, ja, ist aber spannend, das ist jetzt aber eine Bereicherung. Nein, das ist wirklich das Gegenteil einer Bereicherung.
Siehst du, und ich war am Samstag an einem See im tiefen Brandenburg, kleinerer See, aber gut besucht und übrigens in einem Wahlkreis, wo die AfD ebenfalls ziemlich gut abschneidet generell. Und da hast du nichts von Stadtbild gehabt. An diesem See, würde ich sagen, hatten alle ungefähr die Hautkrebsmöglichkeit von meinem Hauttyp und es war ganz entspannt. Die Leute haben gegenseitig auf die Taschen aufgepasst, wenn einer ins Wasser gegangen ist. Es war ruhig, angenehm. Wenn einer überhaupt mal irgendwie Remi-Demi gemacht hat, dann war es ein 3-jähriges Kind, was ins Wasser gerauscht ist. Richtig angenehm. Und dann könnte man jetzt sagen, ja, aber Moment mal, warum wird denn da die AfD eigentlich so stark gewählt? Die haben doch da gar keine Migrationsgruppen. Was beschweren die sich denn eigentlich? Ja, weil sie es nicht wollen. Weil sie sehen, wie es nämlich beispielsweise an Benjamins Badesee gewesen ist oder in Berlin. Und das möchten die nicht. Die möchten ihren Frieden nicht gestört haben. Und die möchten nicht das Stadtbild aus Friedrichshain, Kreuzberg oder Neukölln. Die wollen einfach ihre Ruhe. Davor und vor der Politik.
Da sagst du was. Es gibt gar keine Sehnsucht nach so einer Veränderung. Ich wüsste nicht, wo die herkommen soll. Und übrigens, es gab ja schon in den Nullerjahren Integrationsprobleme. Schon in den Nullerjahren, als ich angefangen bin, politisch zu werden, hieß es schon, Deutschland ist besonders schlecht in der Integration von Zuwanderern. Das hat man dann mit der türkischen Community und mit der kleinen arabischen Community dann auch belegt und gesagt, guck mal hier, die Aufstiegschancen sind gar nicht wirklich da. Das ist echt ärgerlich, dass Deutschland das nicht schafft. Wo ich auch sagen würde, naja, es ist ja nicht nur eine Bringschuld des Landes, sondern es ist auch eine hohe Schuld derjenigen, die hier leben. Und wenn du dich dann verkriechst in Neukölln und wenn du dich verkriechst rund um den Oranienplatz oder rund um den Kotti in Kreuzberg und da deine eigenen Strukturen aufbaust und dir keine große Mühe gibst, hier in die Gesellschaft reinzuwachsen, Bildungsabschlüsse zu generieren und tatsächlich Karriere zu machen, dann ist das nicht die Schuld des Landes. Aber jetzt mal nur so als Feststellung, Deutschland galt als Land, was nicht in der Lage ist, diese Gruppen gut zu integrieren. Und dann kommt Angela Merkel und denkt sich, die beste Idee ist es jetzt, aber massiv dafür zu sorgen, dass noch viel fernere Kulturen nach Deutschland kommen. Türkei, seit Jahrzehnten gibt es ja Kontakte. Ja? Wir fliegen hin, sie kommen her und wir sind schon ewig beim Dönerladen, beim Spätkauf, Gemüseladen, dies, das, jenes. Ja, aber mit Syrien und Afghanistan hat nun wirklich keiner was zu tun oder mit dem Irak. Aber Frau Merkel dachte, und das sind auch Länder, die ja zum Teil einen wirklich archaischen Islam ausleben. Und da dachte dann Frau Merkel, da kann ja nichts schief gehen. Die hole ich jetzt her. Dachte Frau Merkel das wirklich oder hat sie dieses Land absichtlich zugrunde gerichtet? Mhm. Das ist meine Volksverräterfrage. Ist Frau Merkel einfach bloß denkbar unkompetent oder ist sie eine Volksverräterin? Und wisst ihr was? Ich habe kein Problem damit, diesen Vorwurf zu erheben. Denn ich zeige bloß, wie ich da Dinge sehe und was für mich Fakten sind. Dass man glaubt, dass diese Leute sich hier problemlos integrieren, wo man schon weiß, dass sich vorher Leute nicht integriert haben, ist irre. So, und genau die Situation hast du.
Wenn du auf Parallelgesellschaften nochmal eine ordentliche Prise Parallelgesellschaft draufkippst, ich meine, was kann schon schiefgehen?
Ja. Ja, hoppa. So ist das. Ja, so ist das. Und mögen Sie mich in Handstellen legen. Ja, ich zitiere ja nur Peter Hane, wenn ich sage, die Zukunft unseres Landes könnt ihr heute in den Grundschulen und in den Oberschulen sehen. Das ist die Zukunft unseres Landes. Und wenn du immer mehr Grundschulen hast, wo du 90%, 100% Migrationsanteil hast, dann siehst du, was die Zukunft unseres Landes ist. Nämlich eine mit so hohem Migrationsanteil. Hab neulich mal geschaut, Großstädte mit Migrationsanteil über 50%. Das sind einige. Das ist Offenbach, das ist Frankfurt am Main, das ist Heilbronn, das ist Nürnberg. Da gab es schon 8 bis 10 Großstädte. So ist es. Viel Spaß, so ist es.
Das wird super, Benjamin. Ja,
das wird richtig gut und eins kann ich euch garantieren, nur die Deutschen sind Rassisten, alle anderen nicht. Jetzt stellt euch vor, in Indonesien oder in Nigeria würden auf einmal 1,5 Millionen Deutsche einreiten, die würden aber sich keine große Mühe geben, Indonesisch zu sprechen. Auch nach Jahren des Lebens in Indonesien würden sie die Sprache höchstens bruchstückhaft sprechen.
Keine Qualifikationen mitbringen, ganz wichtig.
Sie wären unqualifiziert, hätten keine Bildungsabschlüsse. Entweder wären sie nicht anerkannt oder sie haben gar keine. Sie arbeiten in großer Anzahl nicht, begehen aber in großer Anzahl, im Verhältnis zu ihrer Gesamtmenge vielleicht nicht in großer Anzahl, aber vielleicht zu den Deutschen, in enormer Anzahl gefährlichste Straftaten, vergewaltigen indonesische Frauen, ermorden indonesische Männer und leben aber auf Kosten der Indonesier. In welcher Situation würde der Indonesier sagen, klasse, jetzt aber ein bisschen mehr davon. Und ihr linken Idioten und Hurensöhne, erklärt mir bitte, dass ich ein Rassist bin, wenn ich sage, dass ich das nicht möchte. Und genau das machen sie. Und da können sie mir Sicherheitsbehörden auf den Arsch schicken. Und da können sie die Öffentlich-Rechtlichen instrumentalisieren, um es fertig machen. Sie können Banken, Konten kündigen und so weiter. Es wird nichts daran ändern, dass das einfach eine scheiß Idee ist. So, das ist tatsächlich mein erhitztes Schlusswort an diesem wunderbaren, ganz angenehmen, warmen Tag, an dem das Gewitter mal wieder einen Bogen um Berlin macht, weil selbst das scheiß Gewitter keinen Bock auf diese Stadt hat.
Ich kann leider dazu nichts mehr sagen, der Schweiß ist mir in den Augen, ich sehe nichts mehr.
Trinken, auch auf die Älteren achten, die Kranken und auch die Kranken, Kinder,
und die Kinder. Die nicht so gut
tragen, kann einer bitte essen, an die Kinder denken.
Ja. Möglichst natürlich in kühlen Räumen.
Kühle Räume, da wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Auch und, nachts mit den kühlen Räumen.
Gesorgt, ja, ja, richtig. Kühl bleibt.
Ja, immer schön cool bleiben, Leute.
Genau. Und falls ihr möchtet, dass ihr auch weiter, dass wir auch, was ist, ich kann schon nicht mehr, dass wir auch weiterhin cool bleiben und wenn ihr euch uns gerne unterstützen möchtet, dann schaut mal vorbei auf basta.berlin. Da gibt's alle Möglichkeiten, die Banküberweisung oder PayPal. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen und ist für unser Sein enorm wichtig.
Ja, genau. Holger, der Kampf geht weiter.
So.
Ja, weil ich habe jetzt noch nicht alle Spannen des politischen Extremismus abgegrast und deswegen dachte ich zitiere Rudi Dutschke, der am Grabe eines mutmaßlichen oder vielleicht sogar verurteilten Terroristen, der im Hungerstreik gestorben ist, gesagt hat, Holger, der Kampf geht weiter. In dem Sinne, lieber Basta Berlin Gemeinde, mein Name ist Benjamin Golme. Vermutlich hören und sehen wir uns am Donnerstag wieder.
Mein Name ist 32 Grad, hier sind's Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin. Der alternativlose Podcast.